Ihr hört den katholischen Radiosender novaradio.ch.
Demnächst auf novaradio.ch.
Die letzten Dinge.
Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom. Heute geht es wieder auf die Vorbereitung der 52. Internationalen Eucharistischen Weltkongress in Budapest. Und diesmal geht es um die Seilbahn in Budapest. Abenteuer 95 Sekunden Budapest. Hauptstadt mit besonderen Verkehrsmitteln. Zu diesem Zweck bietet Budapest die zweitälteste Seilbahn der Welt, die Zahnradbahn, den Sessellift, die kleine U-Bahn, die seit 1896 in Betrieb ist, oder die Kindereisenbahn. Verpasse nicht das Erlebnis mit der zum UNESCO-Kulturerbe gehörende Seilbahn der Buderburg auf Ungarisch Budavari Sikla zu reisen. Die besondere Bahn ist seit 1870 im Betrieb zwischen dem Donauufer und der Burgpalast. Auf der Strecke von nur 95 Meter überwindet sie einen Höhenunterschied von 50 Meter. Als wir, also der Text geht darum, dass eine Gruppe schon dort ist oder war, als wir den Hang hinaufstiegen, öffnete sich vor uns das Panorama der Hauptstadt. Die Seilbahn wurde ursprünglich die Bergbahn von Buda genannt und wurde am 2. März 1870 übergeben. Ihr Bau diente nicht touristischen Zwecken, sondern der besonderen Erreichbarkeit der Ministerien im Burgviertel und des Burgtheaters. Die Bergbahn stammte vom Sohn des Grafen István Széchenyi Ödön. Die Pläne für die Seilbahn wurden von Ödön Jaruzsek entwickelt. Die Ausgestaltung wurde durch den 1857 fertiggestellten Tunnel, die Strecke des Omnibusses und den Buderbrückenkopf der Kettenbrücke bestimmt. An den Endstationen an Clark Adamter wurde eine Starthalle gebaut, wo sich auch die mechanische Anlage befanden, auch die Dampfmaschinen, die die betriebene Kraft lieferte. An der Bergstation wurde ein Empfangsgebäude errichtet. Aufgrund der sich ständig ändernden Pläne dauerten die Bauarbeiten 1,5 Jahre und verbrauchten 182.000 Forint. Die zwei Wagen wurden aus Wien bestellt. Im Jahr 1873 hat die Seilbahn einen Personenverkehr von 1,5 Millionen erreicht. Am 20. Dezember 1944, während der Belagerung von Buda, wurde die Bergbahn von einer Bombe getroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie nicht wieder aufgebaut, sondern abgerissen. Man musste bis 1986 warten, um wieder mit der Bahn reisen zu können. Damals zogen schon elektrische Wagen in die Höhe. An der Bergstation wurde die Antriebsscheibe mit einem Durchmesser von 3 Metern platziert, die die dreistufigen Kabinenwagen namens Gellert und Margrit, also Gerhard und Margareta, nach dem Funktionsprinzip des Pendels bewegt. Während einer Abstieg geht der andere hoch, ein Wagen bietet Platz für 24 Passagiere. Bei Seilbruck stoppt eine Federspeicherbremse die Wagen. Mit der Standseilbahn kann man in 95 Sekunden von Clark Adamteur in Burgviertel kommen. Man kann hier nun eine Musikpause und dann noch eine Nachricht zum Weltkongress.
These times be tough with all the hatred and the violence. All I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please to batter my heart, my three-person God. Break down this old weary facade and show yourself, yeah, yeah. But please show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above. Hear my prayer, oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer, oh. Crying out to my mother Zion, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Soon you'll see, soon you will see. And then it comes like a still small voice, way deep down in my soul. And you show yourself, yeah, yeah. Yes, you show yourself in me. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer. Oh my God, oh my Savior, up above, please hear my prayer, yeah. Oh 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 yeah 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 yeah. Oh
Gutes richtig tun. Das Wissen, die Erfahrung und die Sendung von zwei Jahrtausenden kommen in den karitativen Tätigkeiten der Kirche zum Ausdruck. Die katholische Caritas wollte dies umfassend darstellen, indem sie im Zeichen des Internationalen Eucharistischen Kongresses eine Konferenz organisiert. Als Vorbereitungsprogramm für den 52. Internationalen Eucharistischen Kongress im September fand im Eschergom in St. Albert Zentrum eine internationale wissenschaftliche Konferenz über die karikative Aktivitäten der Kirche statt. In diesem Jahr feiert die katholische Caritas den 90. Jahrestag ihrer Gründung und den 30. Jahrestag ihres Neubeginns. Die Veranstaltung beleuchtete nicht nur die 2000-jährige Geschichte der karikativen Tätigkeit der Kirche und durch ungarische und internationale Referenten, sondern auch Perspektive und Herausforderungen von Hilfsorganisationen im 21. Jahrhundert. Peter Erde, demonstrieren und praktizieren wir die helfende Liebe. Die Konferenz wurde von Peter Erde eröffnet. In seinem Grußwort sprach der Kardinal Primas von Ungarn davon, dass die helfende Liebe seit jeher ein besonderes Kennzeichen des Christentums gewesen sei. Der Kardinal schilderte die Entwicklung der karikativen Tätigkeit und erzählte, dass die Armen, Kranken und Altenpflege im Römischen Reich während der Zeit der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert schon von einem solchen Ausmaß war, dass durch die Kaiser darauf aufmerksam wurden. Aus der Zeit des frühen Christentums sind Denkmäler und Aufzeichnungen über die Verteilung von Lebensmitteln, die Unterstützung der Bedürftigen und die Verpflichtung zur Gastfreundschaft erhalten geblieben. Peter Erde betonte, ich zitiere, heute, wo wir erneut zu dem starken Bewusstsein zurückkehren, dass die christliche Gemeinschaft eine zusammenhaltende brüderliche Gemeinschaft ist, sollten wir uns diese Erfahrung vergegenwärtigen. Die Kirche engagiert sich zudem in karikativen Aktivitäten. Betrachten wir den Internationalen Eucharistischen Kongress als eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, etwas von dieser helfenden Liebe zu demonstrieren und zu praktizieren. Auch das soll den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft stärken und zum Ausdruck bringen, dass die Quelle, die wir in der Eucharistie empfangen, unsere gesamte Umgebung mit lebensspendenden Wasser überflutet. Zitat Ende. Karikatives Handeln geht über die Kirche hinaus. Kardinal Peter A. Turkson, Leiter des Dikasteriums für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen, teilt seine Gedanken unter dem Titel, ich zitiere, die Liebe Christi treibt uns, Zitat Ende. Der Kardinal stellte kurz die Körperschaft vor, die von Papst Franziskus gegründet wurde und seit 2017 aktiv ist. Das Gremium ist zuständig für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Migration, Bedürftigten, Kranken und Ausgeschlossenen, Ausgegrenzten, Opfer bewaffneter Konflikte und Naturkatastrophen, Inhaftierten, Arbeitslosen und alle Formen von Sklaverei sowie Opfer von Folter und Menschen, deren Würde gefährdet ist. Kardinal Turkson betonte, die von Papst Benedikt XVI. Und Papst Franziskus so oft erwähnten barmherzige Liebe ist ebenso wichtig in der Kirche wie in die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Er fügte auch hinzu, dass die Demonstration von Taten der Liebe über die Kirche hinausgeht. Die katholische Kirche überhält eine Reihe von Organisationen, die nicht nur im kirchlichen Rahmen tätig sind. Neben Krisengebieten sind katholische Hilfsorganisationen auch in Ländern mit islamischer Dominanz präsent. Dies zeige, dass der Kardinal die universelle Verantwortung der Kirche gegenüber der Menschheit und der Welt. Klaus Baumann, Professor an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg, hielt einen Vortrag über die Bedeutung der Caritas als Wissenschaft. In Freiburg wurde die erste Caritas-Organisation gegründet. Globale Verantwortung. Antal Spani, Präsident der katholischen Caritas, stellt den operativen Rahmen der Organisation und die Hauptbereiche ihrer Tätigkeit vor. In seinem Vortrag erinnerte er an die 90-jährige Geschichte der Caritas und präsentierte ausführlich die Früchte der gemeinsamen Arbeit der vergangenen Jahrzehnte. Sie bieten unter anderem in 8 Hauptbereichen Unterstützung, darunter für Familien in Krisen, Suchtkranke, pflegebedürftige ältere Menschen, Flüchtlinge, aus sozialen oder anderen Gründen Benachteiligte sowie Gemeinschaften in schwierigen sozialen Verhältnissen außerhalb der Grenzen von Ungarn. Über die Unterstützung hinaus wird darauf großer Wert gelegt, möglichst viele Menschen die Selbstversorgung zu ermöglichen. Antal Spani wies darauf hin, dass die Caritas, auf Ungarisch Caritas, zu einer der größten Hilfsorganisationen in Ungarn geworden ist. 16 Diözeszentren, 18 soziale Einrichtungen, 1000 Freiwillige, 300 Vollzeitkräfte und 800 Wohltätigkeitsgruppen von Pfarreien leisten den Bedürftigen Hilfe. In der Fortsetzung sprach Laurent Ukiagi, Leiterforscher an der Nationalen Universität für den öffentlichen Dienst, im Zusammenhang mit der dreifachen Sendung der Kirche, Heilung, Lehre, Regierung, darüber, dass die karikative Liebe in allem von ihnen erscheint. Der Referent fügte hinzu, dass die Kirche im Umgang mit den neuartigen Krisen in einer sich globalisierenden Welt eine immer bedeutende Rolle einnimmt. Ihre Präsenz ist nicht aus sicherheitspolitischen Erwägungen zurückzuführen, sondern auf die Sendung, das Gebot der Nächstenliebe, die der Gründer der Kirche überlassen hat. Somit kann der Heilige Stuhl für alle Opfer von Konflikten auf der ganzen Welt sein Wort erheben. Die katholische Kirche befindet sich in einer Zeit der Gnade, sie ist bei der Umsetzung der Bestimmungen der Synoden in der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen durch die ständige Beobachtung der sicherheitspolitischen Lage gut vorbereitet und nicht als Zuschauerin der Ereignisse anwesend. Sie kann ihren dreifachen Auftrag im Sinne der Caritas erfüllen und ist in der Lage, über die große Leiden und Krise der Menschheit zu reflektieren. Wissen von 2000 Jahren. Tamás Tóth, Sekretär der ungarischen katholischen Bischofskonferenz, gab einen kirchengeschichtlichen Überblick über die Armenfürsorge und deren Vielfalt. Der Kirchenhistoriker erinnerte an die hingabungsvolle Liebe der heiligen Elisabeth von Thüringen, mit der sie den Bedürftigen half. Er sprach auch von der mittelalterlichen Einrichtung des katholischen Pfandhauses, das bedürftigen Menschen in Not Geld gab, ein Pfand verlieh und sie so vor der schmerzhaften Last der Wucherzinsen schützte. In seiner umfassenden Präsentation hob Thomas Stutt die Vielseitigkeit der kirchlichen unterstützenden Präsenz hervor. Er hob mehrere Ordensgründer aus dem 16. Jahrhundert hervor, die mit ihren Gemeinden eine Reihe von gemeinnützigen Aufgaben auf sich genommen haben, von der kostenlosen Bildung für Kinder bis zur Krankenpflege. Auf der Konferenz sprach Miloš Šoljić, Staatssekretär für die Beziehung zu den Kirchen und zu den Volksgruppen, über die Einstellungsänderung, die in den letzten 10 Jahren in Ungarn stattgefunden hat und die zu einer Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirchen bei der Durchführung sozialer und karitativer Zwecke geführt hat. Wir rudern in einem Boot. Ich zitiere: Die Sendung der Caritas wurzelt in der Überzeugung, dass die Liebe ein großes Geschenk Gottes an die Menschheit ist, das sich im Dienst der Kleinsten verkörpert, mit denen sie Christus identifiziert hat. Zitat Ende, betonte Aloysius John, Sekretär von Caritas Internationalis, der früher auch der Leiter der Institution für Institutionsentwicklung und Kapazitätsaufbau war. Der Generalsekretär sagte heute, sei, ich zitiere, karikative Solidarität, Zitat Ende, gefragt. Nach der Corona-Pandemie werde die Welt eine ganz andere sein, was auch von Hilfsorganisationen neue Ansätze von erfordere. Er fügte hinzu, ich zitiere, die Pandemie hat momentan das Gefühl, eine globale Gemeinschaft zu sein, wiederbelebt. Wir alle ruden in einem Boot, in dem das Problem einer Person das Problem aller ist. Zitat Ende. Als einer der Leiter der internationalen Organisation machte er auf die Notwendigkeit der Kapazitätsaufbaus zur Verbesserung der Qualität der beruflichen Arbeit aufmerksam. Mission von Mensch zu Mensch. Daniel Slomari, Leiter des ungarischen maltesischen Wohltätigkeitsdienstes für internationale Beziehungen, hielt einen Vortrag darüber, wie man im Lichte der Enzyklika Fratelli Tutti von Papst Franziskus Gutes richtig tut. Er fasste kurz die Veränderung der Umwelt- und Sicherheitspolitik in unserer Welt und deren Folgen zusammen. Er zeigte dem Publikum das Foto eines kleinen Mädchens in einem Flüchtlingslager in Jordanien, dessen Eltern und Großeltern bereits dort, aus ihrer Heimat vertrieben, geboren sind. Was für ein Zukunftsbild kann das Kind wohl haben? Stellte der Chef der Hilfsorganisation die Frage. Slomari machte darauf aufmerksam, dass die Zahl der Migranten um 100 Millionen gestiegen ist und dass 40% derjenigen, die zum Verlassen ihrer Heimat und der Migration gezwungen sind. Kinder sind im Zusammenhang mit dem Problemmanagement, betonte er die Bedeutung von Beziehungen und die Offenheit. Er verwies auf die Enzyklika von Papst Franziskus, in der der Heilige Vater betonte, dass wir keinen Abstand zueinander halten dürfen. Laut Daniel Slomari müssen wir auch auf sozialer Ebene so denken, als ginge es um unsere Familie. Wenn einer unserer Verwandten krank wird, leidet die ganze Familie und versucht zu helfen. Es ist Zeit zu handeln, zu helfen, Gutes richtig zu tun, schloss Daniel Szlomary seine Präsentation. Dann noch zu Schluss, Richard Zgwagwa, stellvertretender Landesdirektor der katholischen Caritas, präsentierte eine Karte der Wohltätigkeit der Kirche, bei der Darstellung sozialer und humanitärer Aktivitäten im Zusammenhang mit der ungarischen katholischen Kirche. Er betonte, dass man bewusst auf den Begriff Armenfürsorge verzichtete. Karitative Liebe und Hilfe ist viel mehr als das. Sie ist offen gegenüber allen Formen von Armut. Sie befasst sich auch mit den Problemen von Menschen, die im Zuge der negativen Auswirkungen der Globalisierung weniger sichtbar und marginalisiert sind. Dies schließt unter anderem Opfer von sexueller Ausbeutung und Menschenhandel ein. Diejenigen, die an lokalen Epidemien leiden, die aufgrund ihrer veränderten Fähigkeiten oder aus irgendeinem Grund ausgeschlossen wurden. Die kirchliche Caritas muss aus dem Glauben entspringen und umfassende Veränderungen einleiten, um die Situation der Schutzbedürftigen zu verbessern. Ohne Offenheit zur Erkenntnis gibt es keinen Frieden. Tadeusz Kaminski, Dozent an der Universität UKSW in Warschau, erforscht seit einiger Zeit das Verhältnis von Staat und Kirche. Er stellt drei in Europa gängige Modelle vor, entlang der Frage, inwieweit die Gesetzgeber die Rolle von Staat und Kirche bei der Erbringung sozialer Dienstleistungen trennen. Er meinte in erster Linie die politische Praxis hervorhebend, dass Staat und Kirche zusammenarbeiten sollten. Attila Fülöp, Staatssekretär für Soziales, gab einen Überblick über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat im Ungarn. Er betonte, dass der Staat kein Monopol auf das Sozialsystem habe können. Er fügte hinzu, die Kirche im Bereich der Hilfsleistung und Unterstützung über 2000 Jahre Erfahrung, Wissen und Engagement verfügt, die niemand ersetzen kann. Er nannte es ein Irrweg, Hilfeleistung als staatliches Monopol anzusehen. Ohne Offenheit und Erkenntnis könne kein Frieden geschaffen werden, sagte Generalmajor Josef Padani, stellvertretender Rektor der Nationalen Universität für die öffentlichen Dienste, der über die Erfahrung der zivilen und militärischen Zusammenarbeit sprach. Er stellte den Militärseelsorgedienst der ungarischen Armee sowie seine Rolle und Bedeutung vor. Der Generalmajor betonte, dass der Schlüssel zur Durchführung einer Friedensmission in Bosnien oder anderswo bei Aufbau des Kontakts zur lokalen Gemeinschaft immer die Zusammenarbeit mit religiösen Führungspersonen sei. Vertreter der Kirche fänden am schnellsten den gemeinsamen Ton, bemerkte Josef Padani. Die Konferenz wurde mit Sektionsdiskussionen über bewährte Praktiken, Perspektiven der Hilfsleistungen und karitatives Engagement im Gesundheitssystem fortgesetzt. Die Konferenz wurde von Gabor Eschi, dem Landesdirektor der katholischen Caritas, geschlossen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir nun hier eine Pause mit zwei Liedern und dann kommt noch die Sendung Opus Dei.
Ich zeig dir, dass ich schwach bin, denn das macht mich erst stark. Und nachts, wenn ich doch wach lieg, zeigst du mir den neuen Tag, gibst mir immer wieder Hoffnung, fängst mich auf, weil es Liebe ist. Weil du Liebe bist. Oh. Wenn ich vor einem Riesenberg stehe, sagst du mir, wir gehen darauf. Wenn ich durch ein tiefes Tal gehe, du baust mich wieder auf. Und ich gebe dir mein Leben, geb dir mein Wort, weil es Liebe ist, weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist, weil du Liebe bist. Egal wie lang die Nacht war, bin durch deine Augen schön, obwohl ich schlecht geträumt hab. Da waren Armeen, um dich zu stehlen. Sie versuchten es mit Waffen, mit aller Gewalt. Doch das geht nicht, weil es Liebe ist. Weil die Welt ohne dich so dunkel ist. Du bist mein Licht, du scheinst, weil es Liebe ist.
hört den katholischen Radiosender novaradio.ch.
Demnächst auf novaradio.ch.
Die letzten Dinge.
Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Wir wollen jetzt einige natürliche Tugenden näher betrachten. Sucht den persönlichen Dialog mit dem Herrn, während ich spreche. Bittet ihn um gute, nützliche Anregungen für alle, damit wir heute in das Geheimnis seiner Menschwerdung tiefer eindringen und es uns so gelinge, ihn, der gekommen ist, uns zu erlösen, in unserem Fleisch vor allen Menschen lebendig zu bezeugen. Der Weg eines Christen, ja eines jeden Menschen, ist nicht leicht. Es gibt Zeiten, da scheint alles nach unseren Vorstellungen abzulaufen, aber diese Zeiten sind recht kurz. Leben heißt sich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen, im Herzen Freude und Kummer erfahren. Und durch all das wächst der Mensch an Starkmut, Geduld, Großherzigkeit und Gelassenheit. Stark ist, wer beharrlich nach seinem Gewissen handelt, wer den Wert einer Handlung nicht nach dem eigenen Vorteil, sondern nach dem Dienst für andere bemisst. Der Starke wird manchmal leiden, aber durchhalten. Er wird vielleicht weinen, aber sich von seinen Tränen nicht umstimmen lassen. Er mag heftigen Widerspruch erfahren, aber er beugt sich nicht. Erinnert euch an das Beispiel aus dem Buch der Makkabäer an den Greisen Eliaschar, der es vorzieht, zu sterben, statt das Gesetz Gottes zu verletzen. Ich will jetzt mannhaft mein Leben einsetzen und mich des Alters würdig zeigen. Der Jugend aber hinterlasse ich ein edles Beispiel, wie man mutig und heldenhaft für die ehrwürdigen und heiligen Gesetze eines schönen Todes stirbt. Wer Starkmut besitzt, hat es nicht eilig, die Früchte seiner Tugend einzuheimsen. Er ist geduldig. Denn Starkmut befähigt uns, die Tugend der Geduld in ihren menschlichen und göttlichen Zügen richtig zu bewerten. Durch eure standhafte Ausdauer werdet ihr eure Seele retten. Der Besitz der Seele wird in die Tugend der Geduld gelegt, weil sie die Wurzel und Hüterin aller Tugenden ist. Durch die Geduld besitzen wir unsere Seele, weil wir, wenn wir lernen, uns selbst zu beherrschen, anfangen, das zu besitzen, was wir sind. Schließlich lässt uns die Geduld mit unseren Mitmenschen verständnisvoll sein, denn wir begreifen, dass die Seelen, wie der gute Wein, mit der Zeit besser werden. Starkmütig, geduldig und deshalb auch gelassen. Aber nicht in der Art eines Menschen, der sich seine Ruhe durch Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Mitmenschen oder durch Gleichgültigkeit gegenüber dem großen, jeden einzelnen angehenden Auftrag, das Gute weltweit auszusehen, erkauft hat, sondern gelassen deshalb, weil wir immer Vergebung erfahren und alles zum Besseren wenden können. Außer dem Tod, doch für die Kinder Gottes ist der Tod ihr Leben. Gelassen schließlich, wenn auch nur deshalb, um vernünftig handeln zu können. Denn wer die Fassung bewahrt, ist besser imstande nachzudenken, das Für und Wider abzuwägen, die voraussichtlichen Folgen seines Vorhabens richtig abzuschätzen und dann besonnen und entschieden zu handeln. Wir sind dabei, einige natürliche Tugenden flüchtig zu betrachten. Selbstverständlich werden euch in eurem Gebet zum Herrn viele andere einfallen. Aber eine besonders anziehende möchte ich noch kurz bedenken, die Großherzigkeit. Großherzigkeit, das bedeutet großes Herz, weite Seele, für viele offen. Die Großherzigkeit bewirkt, dass wir aus uns heraustreten und uns zum Wohl aller für das Große und Wertvolle bereitstellen. Wer diese Tugend besitzt, kennt die Enge der Kleinkariertheit, des egoistischen Kalküls und der auf Vorteil versessenen Intrigen nicht, denn er stellt vorbehaltlos seine Kraft in den Dienst einer Sache, die sich lohnt. Er ist fähig, sich selbst hinzugeben. Nur geben genügt ihm nicht, er gibt sich selbst. und so kommt er schließlich dem höchsten Zeichen von Großherzigkeit auf die Spur, sich Gott hinzugeben. Die Tugenden der Arbeitsamkeit und der Sorgfalt verbinden sich zu einer einzigen inneren Haltung, zum Bemühen, die von Gott empfangenen Talente fruchtbar werden zu lassen. Sie sind Tugenden, die uns anleiten, Begonnenes zu vollenden. Die Arbeit ist kein Fluch, keine Strafe für die Sünde. Seit 1928 predige ich das. Im Buch der Genesis lesen wir, dass die Arbeit schon vor der Rebellion des Menschen gegen Gott da war. Von Anbeginn an war die Arbeit als ein Mitwirken am gewaltigen Werk der Schöpfung in den göttlichen Plan einbezogen. Der Arbeitssame nutzt die Zeit, denn sie ist mehr als Geld, sie ist Verherrlichung Gottes. Er tut, was er soll, und ist gegenwärtig in dem, was er tut, aber nicht in einer Haltung gelangweilten Zeitvertreibs, sondern mit aufmerksamer, kluger Überlegung. Deshalb ist er sorgfältig. Das lateinische Wort für sorgfältig, diligens, kommt von diligere, was lieben, schätzen, prüfend auswählen heißt. Sorgfältig ist nicht, wer hastig agiert, sondern wer mit Liebe und Umsicht arbeitet. Unser Herr, der vollkommener Mensch war, hat ein Handwerk ausüben wollen. Mit feinfühliger Widmung verbrachte er die meisten Jahre seines irdischen Lebens als Handwerker unter den Mitbewohnern seines Dorfes. Durch sein Tun, das menschlich und göttlich zugleich gewesen ist, belehrt er uns darüber, dass die alltägliche Arbeit keine unwichtige Randerscheinung ist, sondern der Angelpunkt unserer Heiligung und eine ständige Gelegenheit, Gott zu begegnen und ihn mit unserem Geist und unseren Händen zu loben und zu verherrlichen.